Los geht's.
Wir sind in Kapitel 8 und das Einzige, was ich zur Motivation dieses Kapitels sagen kann, ist,
dass wir interessante Techniken kennenlernen, vor allem in Bezug auf auflösbare Gruppen und dort lokale Argumente. Und dass wir die Resultate dann später alle brauchen werden, die fließen in den Beweis des Piot-Alpha-Buch-Bettersatzes von Burnside ein. Manche davon wären auch in einem anderen Kontext von großem Interesse, aber auch da müsste ich den größeren Kontext wieder erklären. Das heißt, dass es mir bei einigen Resultaten nicht gelingen wird, die aus sich heraus zu motivieren, sondern eher aus der Perspektive heraus, man lernt dort gewisse Methoden und Techniken und wir brauchen sowohl die Methoden als auch die Resultate später. Hier in Lemma 8.3 ist G auflösbar. Und wir fixieren eine Primzahl P. Jetzt nehmen wir uns OP von G her, das Zentrum davon und dann davon das Omega 1. Das heißt, wir betrachten alle zentralen Elemente in OP von G, die Ordnung höchstens P haben und die davon erzeugte Untergruppe. Das wird dann eine elementar-arische Untergruppe sein und die könnte trivial sein, nämlich dann, wenn OP von G trivial ist. Ansonsten nicht. Und das ist suggestiv zu verstehen, denn die sieht aus wie ein Vektorraum über einen Körper mit P-Elementen. Jetzt setzen wir noch drei Sachen voraus, drei technische Voraussetzungen sind das. Und die steht da explizit, damit wir uns da explizit drauf beziehen können, wenn wir die brauchen. Die erste Eigenschaft ist, dass die Gruppenordnung ungerade sein soll. Insbesondere wissen wir, dass die Primzahl P ungerade ist. Dann haben wir, dass die Fitting-Gruppe nur aus OP bestehen soll. Damit ist dann auch klar, wir wissen eine auflösbare Gruppe, die Fitting-Gruppe ist die verallgemeinerte Fitting-Gruppe, die ist nicht trivial. Das heißt, jetzt muss OP von G von 1 verschieden sein, dann ist das Zentrum von 1 verschieden, dann ist V von 1 verschieden. Der Zentralisator von V soll nur OP von G sein. Gucken wir mal kurz. Natürlich ist OP von G im Zentralisator von V, denn V kommt ja aus dem Zentrum. Aber es könnte durchaus noch andere Elemente geben, außerhalb davon, die es zentralisieren. Und die dritte Voraussetzung sagt, dass das nicht passiert. Jetzt sei G quer. Die Faktorgruppe G modulo OP von G. Und jetzt kommt noch ein bisschen Notation. S ist eine P-Pseudo-Untergruppe. Wir brauchen eine maximale elementar-arische Untergruppe davon und noch ein paar andere Voraussetzungen. Ziel soll sein, zu zeigen, dass eine solche maximale elementar-arische Untergruppe unter gewissen Voraussetzungen in das OP von G hineingedrückt werden kann. Und meine Vorstellung ist immer, die Normalteiler liegen unten in der Gruppe und wenn ich versuche zu zeigen, dass Untergruppen da drin liegen, ist meine Vorstellung immer, ich drücke die nach unten. Das heißt, ich brauche irgendwelche Methoden, die diese Untergruppen so nach unten sinken lassen. Das ist mein Bild dazu. Und ich bin damit nicht alleine. Ein schon älterer, erfahrener Kollege hat mal sowas gesagt wie, bei einfachen Gruppen ist das Problem, dass es kein Oben und Unten gibt. Na, es gibt halt keine nicht langweiligen Normalteiler, deswegen gibt es sozusagen nichts, was unten rumliegt und womit man dann so argumentieren kann. Aus OP von G rausguckt. Das heißt also, dass wenn ich in die Faktorgruppe gehe, dass dann die Ordnung des Bildes höchstens P sein kann. Also was machen wir denn im A? Wir betrachten das Bild, das heißt, wir betrachten A mal OP von G modulo OP von G. Das ist jetzt eine P-Untergruppe in der Faktorgruppe. Und diese Ordnung hier gibt an, wie weit das Bild davon entfernt ist, trivial zu sein. Und im vollen Urbild heißt das dann, das gibt an, wie weit die Untergruppe aus OP von G rausguckt. Wir werden jetzt zeigen, dass dieses klein bisschen rausgucken, was hier vorausgesetzt wird, in Wirklichkeit gar nicht geht. Wenn A quer um höchstens P rausguckt, dann kann es gar nicht rausgucken. A quer muss dann 1 sein oder anders gesagt A mit dem OP von G. Das heißt, wir haben hier ein kleines technisches Resultat, das uns dabei hilft, elementarabische P-Untergruppen nach unten zu drücken in das OP von G. Und man sieht schon an diesen vielen Voraussetzungen, dass das sehr technisch ist und genauso wird das später auch benutzt. Wir kommen später in eine Situation, die so aussieht. Dann machen wir eine Fallunterscheidung, die Gruppen A verhalten sich so, wie es da steht, dann wissen wir Bescheid oder sie verhalten sich anders und dann haben wir andere Methoden. Das geht's. Gut, und was sagen wir natürlich immer? Wir nehmen an, dass es falsch sei. Wir nehmen also an, dass das A nicht in OP von G liegt. Dementsprechend guckt dann auch das Bild tatsächlich raus, und zwar genau in P, denn nur mehr darf es nicht rausgucken. Falsch. Dann ist A quer nicht 1. Also muss nach der Voraussetzung, die dort steht, A quer Ordnung P haben. Gut, da ich jetzt alles schon so hergenommen habe und auch das A, kann ich mir das jetzt direkt so hernehmen, dass dieses A auch ein Gegenbeispiel ist. Das heißt, A ist eine maximale elementarische Untergruppe von S. A quer hat höchstens Ordnung P, aber soll ein Gegenbeispiel sein. Das heißt, A quer hat jetzt wirklich Ordnung P, nicht nur höchstens Ordnung P, sondern genau Ordnung P. Insbesondere liegt A nicht in OP von G. Gegenbeispiel. Und jetzt kommt der Satz von Bär. Und der Satz von Bär sagt jetzt, dass es nicht möglich ist, dass A mit allen zu A konjugierten Untergruppen immer eine P-Untergruppe erzeugt. Denn wenn das so wäre, dann könnte man so eine Menge M basteln, wie aus dem Satz von Bär, mit Hilfe von A. Dann würde rauskommen, dass das Erzeugnis von A, also A selber, in OP von G liegt, tut es aber nicht. Das heißt, wir wenden den Satz von Bär jetzt in die Richtung an, wir haben etwas, was nicht in OP von G liegt und benutzen dann, dass die Eigenschaften 1 und 2 nicht erfüllt sein können. Es muss also konjugierte von A geben, die keine P-Gruppe erzeugen. So verwenden wir den Satz von Bär. Und das ist auch eine ganz typische Anwendung. Das war 1. Da sei jetzt E aus B so gewählt, dass A zusammen mit A und G keine P-Untergruppe von G erzeugt. Und dieses Konjugierte nenne ich groß B. Und Ziel wird jetzt sein, dieses B und A und wie die alle da rumliegen in der Gruppe möglichst genau zu studieren. Was wäre los, wenn das Bild dieser Gruppe in der Faktorgruppe eine P-Gruppe wäre? Wenn wir mal kurz drüber nachdenken. Bei der Faktorgruppe ist es so, wir haben da OP von G rausfaktorisiert. Wenn das Bild dieses Erzeugnisses dort eine P-Gruppe wäre, dann könnten wir jetzt zurückgehen und das volle O-Bild nehmen. Das volle O-Bild muss dann auch eine P-Gruppe sein, denn der Normalteil, den wir rausfaktorisiert haben, ist ja eine P-Gruppe. Wo sollen die anderen Primzahlen also herkommen? Gibt es keine Möglichkeit. Ja, aber wenn das volle Urbild eine P-Gruppe wäre, dann wäre das hier mal OP von G eine P-Gruppe, denn das ist das volle Urbild. Aber jede Untergruppe einer P-Gruppe ist auch eine P-Gruppe und das hier ist aber keine. Deswegen geht das nicht. Das heißt, die Tatsache, dass wir hier in der Faktorgruppe einen P-Normalteil herausfaktorisiert haben, sorgt dafür, dass auch das Bild davon in der Faktorgruppe keine P-Gruppe sein kann. der Übergang in die Faktorgruppe und die Erzeugnisbildung sind miteinander vertauschbar. Es ist also egal, ob ich schreibe Erzeugnis von A quer B quer oder Erzeugnis von A und B quer. Und jetzt habe ich einmal hingeschrieben, dieses volle Urbild hier ist keine P-Gruppe. Dann kann auch das Bild keine P-Gruppe sein, denn OP von B ist die P-Gruppe. Gut, merken, denn das ist die Aussage, bei der wir irgendwann später dann einen unserer Widersprüche bekommen. Und jetzt nutzen wir aus, dass V eine elementararische, nicht-triviale P-Gruppe ist. Und wir basteln eine Faktorgruppe, auf der irgendwie schön operiert wird. Diese Faktorgruppe ist dann, das können wir interpretieren wie einen Vektorraum über den Körper mit P-Elementen. Wir machen das alles so, dass wir einen Vektorraum finden, der Dimension 2. Dann sind wir nämlich auf einmal in der Automorphismengruppe eines Vektorraums, der P-Quadrat Elemente hat. Diese Gruppe verstehen wir ein bisschen, da können wir ein bisschen was sagen und können dann auf einen Widerspruch hinarbeiten. Das ist also der Plan für die nächsten Argumente. Wir wollen uns so einen Vektorraum der Ordnung P-Quadrat basteln. Sei ganz vor 0. A beschritten OP von G. Was wissen wir denn? Na, wir können noch was aussagen über den Index von A0 in A. Der Index von A0, also zunächst mal liegt A ja nicht in OP von G drin und deswegen ist A0 nicht gleich A. Aber wie weit kann A0 von A weg sein? Na, wenn es zu weit weg ist, dann wird diese Faktorgruppe A quer zu groß. Die Faktorgruppe hat aber nur Ordnung P, dementsprechend muss dieser Index, der von A0 in A, P sein. Das ist eines dieser isomorphie Resultate. Wir wissen ja, dass A modulo A0 isomorph ist zu A quer. Das ist dieses Typische mit dem Produkt und dem Schnitt, also eine dieser Isomorphie-Sätze. Da A modulo A0 isomorph zu A quer ist, ist der Index von A0 in A gleich P. Jetzt gehen wir noch ein Schrittchen weiter. Wir vergleichen mal diese ganzen P-Untergruppen, die da so rumlaufen. A0 liegt in OP von G, zentralisiert also alles, was im Zentrum von OP von G liegt, insbesondere V. Weiter gilt, dass V elementarisch ist, nach Definition, und A0 ist elementarisch, weil es eine Untergruppe einer elementarischen Gruppe ist. Daran erinnern wir uns. Wir wissen, dass A0 V elementarisch sind. Und beachten, A0 liegt im OP von G und das liegt im Zentralisator von V. Tatsächlich ist es sogar 3 im Zentralisator von V und 3. Was haben wir da jetzt also? Wir haben 2 elementarische P-Gruppen und die kommutieren. Insbesondere ist das Produkt wieder eine elementarische P-Gruppe. Also erstmal ist das Produkt eine Gruppe, weil die sich gegenseitig zentralisieren, insbesondere normalisieren. Und im Produkt kann jetzt auch nicht auf einmal irgendwas von größerer Ordnung entstehen. Und das Produkt ist eine arische Gruppe, weil es das zentrale Produkt von zwei arischen Gruppen ist. Das heißt, wir bekommen jetzt noch eine elementarische Untergruppe, A0 mal V. Dieses sei A eine maximal elementararische Untergruppe, das kann man ja auf zwei Arten verstehen. Maximal bezüglich Inklusion oder maximal bezüglich der Ordnung. Und wir merken jetzt, dass wir maximal bezüglich der Ordnung haben wollen. Und das ergibt auch Sinn, denn später wenden wir das an auf die Thomson-Untergruppe. wird erzeugt von allen ordnungsmaximalen elementarischen Untergruppen und genau da kommt es dann her, dass wir uns so einen Arsch schnappen. Das heißt, dieses Maximal konstituiert die Ordnung. Nach Wahl von A ist jetzt die Ordnung von A mit Größe gleich, Ordnung von A mit V. Das ist Ordnung von A0 mal Ordnung von V, geteilt durch Ordnung von A0 Schnitt V. Und so folgt irgendwas. Wir sortieren das mal um. Ich möchte das so umsortieren, dass ich dann den Index von A geschnitten V in V stehen habe. Und da V in OP von G liegt, ist A geschnitten V das gleiche wie A0 geschnitten V. So, und was ist das jetzt? Das ist die Mächtigkeit von V geteilt durch die Mächtigkeit von A0 geschnitten V. Das finden wir hier also wieder. Und was stört jetzt noch? Dieses A0, das muss weg. Und quasi noch auf die andere Seite, damit das hier alleine steht. Da haben wir noch das. Und, das auf die andere Seite zu bringen, heißt, ich teile durch die Ordnung von A0, dann bekomme ich also Ordnung von A, wenn ich die ganze Ungleichung benutze, Ordnung von A geschnitten durch Ordnung von A0, und das ist nichts geschnitten durch, geteilt durch, haben wir das so? Ja, Ordnung von A geteilt durch Ordnung von A0, das andere sagt man nicht. Wäre mein Sprachzentrum sich nochmal rekonfiguriert, sage ich, dass das, was ich da gerade bemerkt habe, der Index von A0 in A ist. Jetzt muss ich nur die Ungleichung richtig rum machen. Na, ich habe hier angefangen auf dieser Seite, also wird es ein kleiner gleich, nichts davon ist negativ. Das heißt, es ist kleiner gleich, Ordnung von A geteilt durch Ordnung von A0. Das ist der Index. Und jetzt P, das steht da oben. Was haben wir also gelernt aus diesem Rumgebastel? A0 geschnitten V ist eine Untergruppe von V von Index. Höchstens P. Und kann der Index was von P verschiedenes sein? Na, wenn der Index 1 wäre, dann wären die gleich. Dann läge V in A. Ich glaube, das ist erstmal nicht verboten. Gucken wir weiter. Was ist mit B los? B ist ein konjugiertes von A. Verhält sich also genau wie A, ist auch ordnungsmaximal, liegt nicht in OP von G, denn wenn B in OP von G läge, dann ja auch alle Konjugierten davon, also auch A. Das ist aber nicht so, also kann ich für B genau die gleiche Argumentation machen. Ich kann mir auch so ein B0 basteln, bla 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 bla. Und dann kommt raus mit genau der gleichen Argumentation, B0 in B hat Index P und es gilt eine analoge Ungleichung. Das heißt, B geschnitten V hat in V ebenfalls höchstens Index P. Höchstens P. Was passiert, wenn ich die schneide? Na, dann kommt was raus, was höchstens Index P Quadrat hat. Denn im schlimmsten Fall wird da beim Schneiden das dann nochmal kleiner, aber es kann nur um P kleiner werden.
Das wird unsere nächste Untergruppe, die heißt V0. V0, V geschnitten A geschnitten B. Diese Untergruppe hat jetzt in V höchstens Index P Quadrat. Und schwupp, haben wir eine Faktorgruppe gefunden, von der man sich jetzt überlegen kann, dass da wie auf einem Vektorraum mit P Quadrat Elementen, mit höchstens P Quadrat Elementen operiert wird. Insbesondere
ist die Autonomen-Fissionen-Gruppe von dieser Faktorgruppe isomorph zu einer Untergruppe der Autonomen-Fissionen-Gruppe eines Vektorraums mit p-Quadrat-Elementen und das schreibe ich jetzt einfach mal als PL2P. Ich benutze das. Die 2x2-Matrizen über einen Körper mit p-Elementen einen Vektorraum bilden, der isomorph die invertierbaren Matrizen der Größe 2x2 bei einem Körper mit p-Elementen eine Gruppe bilden bezüglich Multiplikation, die isomorph ist zur Automorphismengruppe dieses Vektorraums. Denn das hier ist Matrizennotation. Für das andere hätte ich jetzt den Vektorraum irgendwie noch einen Namen geben müssen, und das wollte ich nicht. Wichtig ist hier auch nur, dass man die Ordnung kennt, also sich irgendwie überlegen kann, wie groß die Ordnung ist. Stehen die Voraussetzungen jetzt nicht mehr dran. Was passiert, wenn ich ein P'-Element aus G hernehme, also ein Element, dessen Ordnung zu P-Teilerfremd ist, das V zentralisiert? Wo kann das leben? Naja, der Zentralisator von V ist OP von G, nach Definition. Besteht also aus P-Elementen. Das heißt, jedes P'-Element, das V zentralisiert, muss trivial sein. Wir wollen jetzt halt diese Wirkung noch ein bisschen genauer angucken. Betrachten wir doch mal das Erzeugnis von A und B. Das haben wir uns eine Weile schon nicht mehr angeguckt. Da oben steht es noch, es ist keine P-Untergruppe von B. Da drin lebt also irgendwas von P-Ordnung. Da ist also x ein von 1 verschiedenes Element im Erzeugnis von A und B. Und sei die Ordnung von x zu P. So was gibt es, denn sonst wäre das Erzeugnis von A und B eine P-Gruppe. Und jetzt gucken wir, was dieses X macht. Und dann sind wir auch schon in der Nähe eines Widerspruchs. Wir gucken, was das X macht, bringen das zusammen mit den Infos von vorher und mit ein paar Informationen über diese Gruppe. Und das sind Infos, die ich nicht beweisen werde. Das ist so eine kleine Gruppe, dass man sich da Dinge selber überlegen kann oder man schlägt das nach. Das ist wirklich ganz elementar. Betrachten wir mal den Kommutator von V mit X. Der liegt in V0 oder er liegt nicht drin. Schauen wir uns zuerst den Fall an, dass das in V0 liegt. Wäre Vx in V0, die Sprache sagt schon, ich will darauf hinaus, dass das so nicht passiert, wäre Vx in V0, so könnten wir jetzt teilerfremde Operation anwenden. X lässt V irgendwann ein V zum Normalteiler der ganzen Gruppe. Das heißt, X operiert darauf und dementsprechend liegt das hier in V. Und ich habe so eine teilerfremde Operationssituation, denn X ist ein Element, dessen Ordnung teilerfremd zu P ist. Und das Erzeugnis von X ist eine zyklische Gruppe, die ist insbesondere auflösbar. Das heißt, wir haben auf jeden Fall alles erfüllt, was wir bei teilerfremder Operation wollen. Jetzt kommt Lemma 7.4, Entschuldigung. Und sagt, na, bei teilerfremder Operation ist der Einfachkommutator dasselbe wie der Doppelkommutator. Das heißt, das hier ist V, x, x. Wenn dieser Kommutator in V0 liegt, dann liegt also auch, dann liegt jetzt der Dreifachkommutator, ich schreibe es mal hin, der Dreifachkommutator und gleichzeitig ist er aber auch V, X. Hier geht das Lemma ein, hier geht ein Inklusion bei Kommutatorrechnung. Was weiß ich denn hier? Wo liegt V0? V0 liegt im V-geschnitten, A-geschnitten B. Woher kommt X? X kommt aus dem Erzeugnis von A und B. Okay, Moment. Alles, was in A liegt, zentralisiert V0. Denn V0 liegt in A und A ist eine A-sische Gruppe. Alles, was in B liegt, zentralisiert V0. Denn V0 liegt in B und B ist eine A-sische Gruppe. Heißt also, dass dieses komplette Erzeugnis V0 zentralisiert und insbesondere wird es von X zentralisiert, das V0. Das heißt, das ist 1. Und der Grund ist, V0 liegt in A geschnitten B und die sind beide A-sisch. Das geht jetzt aber ganz schlecht. Jetzt ist auf einmal der Kommutator von V mit X 1, das heißt, X zentralisiert V und ist gleichzeitig ein nicht triviales P-Element. Hier oben in der ersten Zeile steht, dass das nicht geht. Widerspruch. Da oben. Daher ist also jetzt der Kommutator von V mit X sicherlich nicht in V0 enthalten. Und was heißt das jetzt hier? Das ist jetzt so ein ähnliches Argument wie, wir haben das in verschiedenen Kontexten schon gesehen. Auf einer Faktorgruppe trivial zu operieren, heißt, dass der Kommutator mit der großen Gruppe in dem rausfaktorisierten Normalteil liegt. Dieser Kommutator liegt nicht in dem rausfaktorisierten Normalteiler und deswegen wirkt x nicht trivial auf der Faktorgruppe V0 von V0. Es operiert also x nun x nicht trivial auf V0 V0 und wir erinnern uns, das hier ist ein Vektorraum mit höchstens p Quadratelementen und jetzt haben wir noch einmal ganz viel Kram. Wir haben A und B, die darauf operieren, wir haben A und B darauf operieren und da findet ein bisschen nicht triviale Operation statt, denn wenn A und B trivial, wissen wir das? Genau. Also wenn, zumindest können die nicht ganz V zentralisieren. Und jetzt haben wir noch dieses P-Element X, was nicht trivial hier wirkt und das alles müssen wir irgendwie jetzt in einer Gruppe sehen, die höchstens viel 2P ist. Und das ist einfach keine besonders große Gruppe. Was sehen wir jetzt also? Das Bild von diesem Erzeugnis A, B in der Automorphismengruppe, also hier drin, das ist auflösbar, denn es ist das Bild einer auflösbaren Gruppe, hat ungerade Ordnung, denn die ganze große Gruppe hat ungerade Ordnung. Das ist also, A, B ist zwar keine P-Gruppe, aber auf jeden Fall eine auflösbare Gruppe und eine von ungerader Ordnung. Das heißt, das Bild hier in dieser Automorphismengruppe ist eine auflösbare Gruppe ungerader Ordnung und muss gleichzeitig in die GL2P reinpassen. Und es gibt schon mal gar nicht so viele Untergruppen hier, die das erfüllen. A und B sind P-Gruppen, die Bilder müssen in hier drin also jetzt auch noch P-Gruppen sein und die P-Gruppen hier sind nicht so groß. Und dann muss es da auch noch dieses X geben aus dem Erzeugnis, was ein P-Element ist. Das alles muss irgendwie zusammenpassen und es gibt nur eine Möglichkeit, wie das geht. Die einzige Möglichkeit, wie das geht, ist, dass das Erzeugnis von A mit B und das Bild davon in dieser Automorphismengruppe eine P-Gruppe ist. Das ist die einzige Möglichkeit, hier so eine auflösbare kleine Gruppe zu finden, da drin, die das alles erfüllt. Und da passt das X aber nicht dazu, denn das Bild von X müsste ja ein P-Element sein. Immerhin wirkt es hier nicht trivial. Wir müssen das in der Automorphismengruppe sehen. Okay, das passt alles nicht zusammen. Und ich habe jetzt einige Dinge gesagt und ich begründet. Das habe ich deshalb gemacht, weil man die Struktur dieser Gruppe ganz einfach selbst verstehen kann. Es ist eine Gruppe von 2 plus 2 Matrizen. Das heißt, man kann die Ordnung bestimmen und kann sich dann vergewissern, dass die Untergruppenstruktur sehr einfach ist. Element.
Bild von dem Erzeugnis von A und B. Da drin eine P.
Und ich habe ja Widerspruch zum Ganzen, der Beweis ist fertig und ich habe ja schon gesagt, immer wenn in der Vorlesung so Dinge vorkommen, wo ich nicht so viel zu sagen oder wo ich sage, da könnte man jetzt noch das und das und das machen, dann wird es immer die Möglichkeit, sich eine Notiz zu machen und mir in der letzten Vorlesung zu sagen, das ist interessant, dazu wüsste ich gerne mehr, also entweder kleine Podcast-Folge oder Literaturhinweis oder können wir das bitte in Gruppentheorie 2 machen oder so. Wir haben jetzt ja gerade viele Möglichkeiten. Und ich habe noch nicht fertig entschieden, was ich in 2 mache und was ich in 3 mache. Es geht dann ja noch weiter. Für die, die so viel Lust auf Gruppentheorie haben. Okay, das war unser technisches Hilfsresultat, das wir jetzt sofort reinstecken in den nächsten wirklich, wirklich tollen Satz. Der nächste Satz ist deshalb so toll, weil er einem so eine kleine Vorstellung davon gibt, wie wichtig Resultate sind, die uns Normalteiler einer großen Gruppe liefern. Was wir jetzt tun werden im nächsten Satz ist, wir werden uns eine auflösbare Gruppe hernehmen von ungerader Ordnung, dann kommt so ein bisschen lokales Zeug, ein bisschen Voraussetzung und am Ende stehen wir auf einmal da mit einem P-Normalteiler von G. Wir kriegen nämlich da so eine schöne Thomson-Untergruppe, von der wir zeigen können, dass die normal in ganz G ist. Die Macht dieses Resultats kann und möchte ich jetzt noch nicht vorwegnehmen. Da gibt es dann später die entsprechende Situation, in der ich das feiern werde. Anschreiben kann ich den Satz jetzt noch hier unten. Aber wenn ich darf, wische ich diesen ersten Teil des Beweises schon mal ab. Und nach solchen Sachen wie diesem Hilfssatz frage ich nie in der Prüfung. Der nächste Satz ist schon eher einer, bei dem man eine Beweisidee erklären könnte und möchte vielleicht. Aber dann ist nur wichtig, dass man sich erinnert, dass es diesen Hilfssatz gab und dass er bei einer ganz bestimmten Situation zum Einsatz kam. Jetzt der tolle Satz. Spannend zu sehen, wo dann diese Resultate einfließen werden. Jetzt nehmen wir uns auch noch die Zahl her. Ah, genau, das habe ich vorhin gar nicht ausreichend gefeiert. Diese einfachen Sachen da in der GL2P, die waren unter anderem deshalb noch einfacher, ja doch, würde ich sagen, einfacher zu sehen, als sonst vielleicht bei P ungerade ist. Und jetzt ist hier auch schon der Umrahmen. Die Voraussetzungen haben eine gewisse Ähnlichkeit mit dem, was wir vorher hatten. Wir haben die Bildungsuntergruppe. Wir haben diesmal als V Omega 1 vom Zentrum von S, nicht von G. Und wir setzen voraus, dass der Zentralisator von V eine P-Gruppe ist. Das erinnert an das letzte Resultat. Jetzt kommt die letzte Voraussetzung, auch die kenne ich schon aus dem letzten Resultat. F von G soll eine P-Gruppe sein. Das heißt, F von G gleich P von G. Und da kann man sich jetzt schon ein paar Sachen überlegen. Nur mal so, um unsere Instinkte zu stärken. G ist auflösbar. F von G ist F Stern von G, das ist jetzt OP von G. Das heißt, OP von G enthält seinen Zentralisator. OP von G liegt außerdem in jeder P-Sydow-Untergruppe, also in S. Das Zentrum von S zentralisiert jetzt OP von G und liegt deshalb drin. insbesondere dieses V in OP von G. Das sind Vorüberlegungen, die wir jetzt schon machen können, ohne irgendwas Besonderes zu wissen und die wir nachher natürlich brauchen. Ja, und hier kommt die Aussage. Dann ist die Thomson-Untergruppe von S, J von S, normal in G. Oder um das nochmal anders zu feiern, wir finden eine charakteristische Untergruppe von S, die normal in G ist. Und so werden wir später benutzen. Später ist G der Name unseres minimalen Gegenbeispiels und da wissen wir erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber in maximalen Untergruppen wissen wir ganz viel und da werden wir dann solche Resultate anwenden können. Gut, was ist jetzt die Strategie? Wir hatten doch dieses Lemma zur Thomson-Untergruppe, Lemma 312. Da stand unter anderem sowas drin wie, wenn die Thomson-Untergruppe in einer Untergruppe der Sydow-Untergruppe liegt, wo die herkommt, dann stimmt es mit der Thomson-Untergruppe dieser Untergruppe überein. So, wenn wir also zeigen können, dass J von S in OP von G liegt, dann hätten wir mit diesem Lemma J von S gleich J von OP von G. Dann haben wir eine charakteristische Untergruppe einer charakteristischen Untergruppe und die ist ganz bestimmt normal in G. Das heißt, dann sind wir fertig. Das war Lemma 312. Da reicht es jetzt zu zeigen, dass J von S in OP von N, Quatsch, nicht N, G liegt. Und jetzt sehen wir, wie da das Hilfsresultat von vorher um die Ecke kommt. Denn wenn die Thomson-Untergruppe nicht in OP liegt, dann gibt es ja ein erzeugendes Element daraus, was nicht in OP von G liegt, also so eine maximal elementarische Untergruppe. Und bei der kann man hoffen, dass man da irgendwie das Hilfslemma von vorher benutzen kann. Das war ja genau für diese Situation gestrickt. Aha. Angenommen, dies sei nicht so, dann schnappen wir uns doch jetzt mal so ein A. Sei dann A, Untergruppe von S, elementarabisch und maximal bezüglich der Ordnung, also bezüglich der Ordnung und der Eigenschaft elementarabisch zu sein, so wie die erzeugenden Untergruppen aus der Thomson-Untergruppe halt aussehen. Und so, dass A nicht in OP von G ist. Jetzt möchten wir gerne, ich muss einmal gucken, an welcher Stelle das kommt. Ja, es wird eine Situation kommen, in der wir Hilfssatz 8.3 anwenden können. Aber wir sind noch nicht ganz da. Wir wenden den Satz an auf eine Untergruppe. Denn da sind ja noch mehr technische Voraussetzungen und wir werden die in einer Untergruppe erfüllt sehen und werden dann da das Lemma draufwerfen. Vorher müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Insbesondere werden wir benutzen, dass man eine Situation herstellen kann, in der teilerfremde Operation eine Rolle spielt. Und dann können wir da unsere ganzen Instrumente aus Kapitel 7 anwenden. Beginnen wir also damit, diese Situation herzustellen. Zunächst mal nehmen wir uns die Faktorgruppe her, die wir vorhin schon hatten. Ich male mal ein Bild. Also hier ist E quer, hier ist E. E quer ist E modulo P von G. Das heißt, wir gehen hier so in die Faktorgruppe und ich möchte jetzt hier in dieser Faktorgruppe OP' hernehmen. Warum ist das eine interessante Untergruppe? Wir können ja mal kurz überlegen. G quer ist eine auflösbare Gruppe, das ist ja eine Faktorgruppe einer auflösbaren Gruppe. OP von G ist schon weg, das heißt, da kann jetzt kein OP mehr sein. Das ist OP von G quer ist trivial, ansonsten hätten wir hier noch mehr ausschneiden. Aber gleichzeitig ist das eine auflösbare Gruppe, da muss irgendwas in der Wittinggruppe liegen. Also muss da irgendeine andere Primzahl rumlaufen, Q, für die das OQ nicht trivial ist. Und das heißt, OP' von G quer ist nicht trivial. Und da drin muss die Wittinggruppe liegen, von G quer. Irgendwo hier liegt die Wittinggruppe, da drin. Und wie können wir das jetzt in G benutzen? Naja, man kann ja hiervon zum Beispiel das Kolle-O-Bild da drüben hernehmen. Da Dann kriegen wir da eine Untergruppe von G, die OP von G enthält und deren Bild hier drüben genau dieses OP' ist. Das ist jetzt der Plan. Das heißt, wir basteln uns jetzt hier ein volles O-Bild. Q. Q soll so sein, dass OP von G da drin liegt. Das ist irgendwann hier unten. Der Punkt hier drüben sieht man das gar nicht, das ist schon weg. Und vielleicht dazwischen ist dann vielleicht noch das volle O-Bild davon. Das interessiert mich im Moment noch nicht. Jetzt interessiert mich gerade das volle O-Bild davon da drüben. Das nenne ich Q. Und ich glaube, dass noch mehr Notation kommt. Die quer schreibe ich einmal hin. G mod U OP von G und Q in G sei weiter sein das und Q in G. Ich schreibe einfach mal das Vollkurbild von OP' von G quer in G. Ich hoffe, dass das Bild hilft, dabei zu verstehen, was ich damit meine. Und wir haben uns an dem Bild schon klar gemacht, Q quer ist jetzt genau das hier, OP' von G quer und F von G quer liegt da drin. Da F von G quer eine Strichgruppe ist. Achso, die Frage kommt jetzt sehr, sehr, sehr spät. Wer braucht eine Erinnerung, was OP' ist? Das ist der größte Normalteiler von G, in dem Fall also von G quer, mit zu P-Teiler fremder Ordnung. Das heißt, da dürfen alle Primzahlen vorkommen außer P. So, und da das volle O-Bild, dann kommt P hier rein in die Ordnung, denn OP von G liegt jetzt da drin. Aber wir schnappen auch alle anderen Primzahlen auf, die eine Rolle spielen in der Fitting-Gruppe von G quer. Okay. F von G quer liegt in Q quer. Das haben wir alles vorhin schon geklärt, hat mit der Auflösbarkeit von G zu tun, bla bla bla. Und jetzt möchte ich mir den Zentralisator angucken von Q quer in G quer. Auch das haben wir schon angerissen. In einer auflösbaren Gruppe enthält die Fitting-Gruppe ihr Zentralisator. Hier unten ist die Fitting-Gruppe. Die enthält ihren Zentralisator in G quer. Jetzt gucken wir uns den Zentralisator 4 von an. Das ist jetzt ja unsere Notation. Q quer. Etwas aus G quer, was Q quer zentralisiert, zentralisiert auch F von G quer, denn das liegt da drin, liegt also da drin, denn das enthält sein Zentralisator, liegt also da drin. Das ist so ein Phänomen, das man häufiger mal beobachtet. Obergruppen von Untergruppen, die ihren eigenen Zentralisator enthalten, enthalten auch ihren eigenen Zentralisator. Das benutzen sie. Da G quer auflösbar ist, folgt daraus Zentralisator in G quer von Q quer, liegt im Zentralisator in G quer von F von G quer, liegt in F von G quer, liegt in Q quer. Außerdem ist ich bin die ganze Zeit in der Faktorgruppe G quer. Da ist das Q quer eine P'-Gruppe. Irgendwo läuft auch noch das A rum. A liegt nicht in OP von G. Das heißt, wenn ich in die Faktorgruppe gehe, sehe ich von A noch was. Und das, was ich da sehe, operiert jetzt teilerfremd auf Q quer. Ferner ist A quer eine nicht-triviale P-Untergruppe von G quer. Die teilerfremd auf Q quer operiert. Warum operieren die da drauf? Naja, Q quer ist ein Normalteiler, das heißt, alles operiert da drauf. Teilerfremd ist die Operation, weil A quer eine P-Gruppe ist und Q quer eine P-Gruppe. Und was war da noch? Na, dieses übliche Zeug, dass eine der beiden beteiligten Gruppen auflösbar sein muss, mindestens. Und A quer ist eine P-Gruppe, also auflösbar. Das heißt, da ist alles erfüllt, was wir brauchen. Gut. Was wäre los, falls die Ordnung von A quer gleich P wäre? Denken wir mal kurz drüber nach. Was haben wir alles für Voraussetzungen? Wir haben eine auflösbare Gruppe ungerader Ordnung und diese Primzahl. Das heißt, wir haben hier ganz viel Kram, der genauso aussieht wie den Hilfssatz von vorher. Wir haben bei zwei Voraussetzungen schon explizit erstehen, dass die erfüllt sind. Dann gab es noch die zweite. Der Zentralsatz von V sollte nicht nur der P-Gruppe sein, sondern OP von G. Aber wir haben uns ja schon klar gemacht, dass OP von G im Zentralisator drin liegt. Und gleichzeitig ist V ein Normaltag. Na, V ist kein Normaltag. Erstmal noch nicht. Ich muss kurz drüber nachdenken. Also OP von G liegt da drin. Jetzt ist die Frage, kann der Zentralisator noch größer werden? Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie wir die Voraussetzung da in dem Hilfslemma noch verhindern können. Und die Voraussetzungen waren, glaube ich, die erste, die hat ungerade Ordnung, die zweite ist mit dem Zentralisator und die dritte das war die dritte OP von G gleich S von G, glaube ich. Die sind alle erfüllt. Wir müssen uns nur um die zweite kümmern. 1 und 3 dort sind erfüllt. Ah nein, 1 und 2. Die dritte ist lieber nicht nachdenkbar. Und wir wissen, OP von G liegt in S, zentralisiert also V. Und jetzt muss ich nur kurz überlegen, warum die dann gleich sind. Okay, das ist eine P-Gruppe, dann darf, ach so, und normal in S. Gut, ich habe eine Idee, aber möchte, wenn noch was schief geht, ist mir das zu riskant. Ich möchte hier, das möchte ich ergänzen. Vielleicht bin ich mir nachher in der Übung schon sicher, dass es so geht, wie ich jetzt gerade denke, aber nur für den Fall, dass nicht, möchte ich jetzt nicht hier anfangen und dann am Ende der Tafel merken, oh nein, es geht doch nicht ganz so einfach. Da muss ich nochmal kurz überlegen. Ergänzung, warum das gleich ist. Mit dem Hilfssatz, also wenn ich die Ergänzung noch nachgeliefert habe, dann können wir den Hilfssatz benutzen, denn alles andere, also dieses Lemma 8.3, alles andere ist erfüllt. Ungerade Ordnung, bla bla bla. Das V ist halt, eigentlich würde reichen, wenn ich, glaube es würde reichen, wenn ich zeigen würde, dass das V, was da in dem Lemma steht, das gleiche ist wie unser V. Das müsste ich aber explizit tun. Okay, ja, haha, aber so geht es natürlich. Ah, klar, das ist der Witz. Es ist ja klar, dass, natürlich, das liegt in, natürlich, weil F in der P-Gruppe ist. Das Zentrum von S zentralisiert OP von G liegt also drin, deswegen ist dieses Omega 1 vom Zentrum von S in Wirklichkeit das gleiche wie Omega 1 vom Zentrum von OP von G. Und deswegen sind die beiden Vs gleich und dann ist V Normalteiler und dann folgt auch diese Gleichheit. Ach so, Ja, okay. Ich schreibe jetzt kurz einen Satz dazu. Ich muss mir kurz überlegen, wie. Da. Der Zentralisator von OP von G in OP von G ist, sehen wir, ja, was sehen wir denn alles? Zentrum von S liegt im Zentralisator von OP von G in OP von G und damit liegt dann auch Omega 1 davon da drin und damit V enthalten in Omega 1 vom Zentrum von G zu G. Insgesamt ist V gleich Omega 1, einfach weil man dann auch andersrum noch sich das überlegen kann. Und insbesondere ist das normal in G und so folgt die Eigenschaft 3. Mag sein, dass man noch ein, zwei Zwischenschritte braucht, aber das ist es. Denn ich habe vorhin schon überlegt, ich muss doch nur sehen, dass das V normal in G ist und dann ist alles fertig, aber so macht man das. Jetzt kommt Dilemma 8.3 und sagt, falls Abgeordnung P hat, dann ist in Wirklichkeit, wo steht's? Dann ist in Wirklichkeit A in OP von G enthalten, aber da oben steht ja, dass das nicht geht. Wir haben A suggeriert, dass es nicht in OP von G geht. Jetzt folgt also 3, oder jetzt folgt nicht aus, sondern für. Nenne 8.3, sodass es also anwendbar ist und sagt, dass das hier nicht geht. Jetzt ist also A quer oder dann führt die Annahme A quer gleich B zu einem Widerspruch. Ich habe geschrieben, falls das so ist, dann betrachten wir es selber und das führt zu einem Widerspruch. Daher ist die Ordnung von A quer, kann sie kleiner als P sein? Moment. Wenn sie kleiner als P ist, dann ist sie 1. Aber A quer gleich 1 heißt, A liegt in den Normalteiler, den man rausfaktorisiert. Das geht auch nicht. Das heißt, jetzt muss A quer mindestens Ordnung P Quadrat haben. Und das heißt, dass wir jetzt nicht nur in einer teilhaftenden Operationssituation sind, sondern wir haben hier auch eine interessante Gruppe, die operiert. Die ist arisch und nicht zyklisch. Wir können also jetzt dieses Argument benutzen, den Erzeugungssatz für teilhaftende Operationen. Ja?
Was genau ist das M bei
V? Ups, das ist G. Entschuldigung. Ein M gibt es hier gerade nicht, das gibt es später. Danke für die Fragen. Die Gruppe A quer ist jetzt groß genug, dass sie interessante Teile fremd operieren kann, dass es sich lohnt, den Erzeugungssatz draufzuwerfen. Den schreibe ich hier unten noch hin, dann wische ich die Tafel. Der Erzeugungssatz für Teile fremde Operationen 7, 10 sagt jetzt, das brauchen wir nachher, deswegen ist gut, dass es dann hier so steht. Q quer, das ist die Gruppe, auf der operiert wird, kann ich erzeugen durch Zentralisatoren in Q quer von Untergruppen B quer von A, die Primzahlindex haben. Denn die einzige Möglichkeit, wie A quer eine zyklische Faktorgruppe haben kann, ist die, dass man Untergruppen nimmt von Primzahlindex. In dem Moment, wo der Index größer ist, wird die Faktorgruppe elementarabisch, denn A quer ist ja selber elementarabisch. Zyklisch heißt ja also, die Ordnung muss P sein. Dementsprechend nehme ich hier nur die Untergruppen B quer und A quer, deren Index P ist. So, und das ist wichtig. Ist übrigens auch eine typische Anwendung von diesem Erzeugungssatz. Man nimmt was Operierendes, was elementarabisch ist, und betrachtet alle Untergruppen von Primzahlindex. Thank you. Was wird das Ziel sein? Das Ziel wird sein, A quer liegt in Q quer. Das geht nicht so richtig gut, denn A quer ist eine P-Gruppe und Q quer ist eine P-Gruppe. Das wird zu einem Widerspruch führen, aber das ist die Zielrichtung. Wir wollen sehen, dass A quer in Q quer liegt. Und dafür müssen wir jetzt auch ein bisschen arbeiten. Das, was wir aus dem Erzeugungssatz bekommen haben, ist der Schlüssel. Wir werden einfach zeigen, dass A quer jeden dieser Bestandteile zentralisiert. Dann zentralisiert es also ganz Q quer und dann liegt es drin, denn Q quer ist ja die Fitting-Gruppe in der Faktorgruppe D quer. Das ist jetzt unsere Strategie. Wir nehmen uns jetzt also das her hier und zeigen, dass so ein Pärchen hier von A quer zentralisiert wird. Dafür brauchen wir jetzt eine geeignete Untergruppe. Sei also B eine Untergruppe von A, so dass der Index von B quer in A quer P ist, sodass wir genauso einen Zentralisator bekommen, der für uns interessant ist. Ich schreibe es einmal hin. Ziel ist, dass der Zentralisator wird. Da wollen wir hin. Und wenn wir das haben, dann wiederhole ich nochmal, warum wir dann fertig sind. Wir sind in einer teilerfremden Operationssituation die ganze Zeit. B quer operiert jetzt auch noch teilerfremd auf Q quer. Und wir haben uns mal klar gemacht am Anfang beim Thema teilerfremde Operation, dass dann der in so einer Faktorgruppe der Zentralisator oder ich schreibe es mir nicht, dann ist es einfacher. Mit teilerfremder Operation ist der Zentralisator in Q quer von D quer. Naja, erstmal ist der immer im Normalisator enthalten, da habe ich noch gar nichts gemacht. Aber jetzt kommt der Schritt, den wir aus diesem Lemma 7.3 kennen. In Lemma 7.3 haben wir uns doch klar gemacht, dass man den Normalisator bekommt, indem man den Normalisator in Q betrachtet von dem vollen Urbild und dann in die Faktorgruppe geht. Das war damals bei mindestens einem der Beweise die Idee. Ich schreibe mal das Lemma dahin, was ich da im Hinterkopf habe. 7.3. Der Normalisator von B quer in Q quer ist nichts anderes als der Normalisator in Q von dem vollen Urbild, D mal P von G. Und jetzt nehmen wir davon das Bild in der Faktorgruppe. Dieser Normalisator hier ist also irgendwie interessant für uns. Wir betrachten mal den Normalisator in ganz G, nicht nur in Q, und das wird das H, unsere neue Untergruppe H, mit der wir jetzt ganz viel arbeiten. Der H, der Normalisator in G von B mal OP von G. So, was noch? Ich möchte nachher nochmal auf Lemma 8.3 hinaus, aber möchte das dann für H benutzen. Und jetzt stelle ich die Voraussetzungen her. Das heißt, ich beginne mit OP und dem Zentrum davon und Omega 1 davon. Das Ding nenne ich aber diesmal nicht V, weil es V schon gibt, sondern ich nenne es W. W, Omega 1 vom Zentrum von D von A. Und jetzt versuchen wir mal ein bisschen die Struktur von H zu verstehen. Was haben wir denn hier? B ist eine P-Gruppe, denn es ist eine Untergruppe von A. Es normalisiert diese P-Gruppe hier, das heißt, das hier ist eine P-Gruppe und das ist der Normalisator davon, das heißt, die P-Gruppe, die normalisiert wird, liegt im OP von H. B mal P von G ist eine P-Gruppe. Liegt also und ist normal in H und daher ist sie in P von H enthalten und ist da drin normal, denn die ist in H normal, also ist sie auch in allem normal, was in H liegt. Das heißt, das Ganze ist sogar normal in P von H. Brauche ich das? Na, wahrscheinlich nicht. B Wichtiger ist, dass es ein H normal ist. Und das ist wichtiger, dass wir uns das merken. Jetzt möchte ich zeigen, dass H auch als Fitting-Gruppe nur OP hat. Das ist eine auflösbare Gruppe, denn es ist eine Untergruppe von G. Aber theoretisch könnten da in der Fitting-Gruppe andere Primzahlen vorkommen. So, warum sollte sich das von G vererben? Dafür gibt es keinen Grund. Wir machen aber jetzt hier einmal die Beobachtung, dass sich diese Eigenschaft vererbt. Wir zeigen OP von H. Lemma von vorher. Und wie machen wir das? Na, indem wir gucken, was wissen wir denn über den Zentralisator von OP von H? Denn das ist eine Möglichkeit, die man sich hier nähern kann. Das ist ganz witzig. Auf der einen Seite weiß man, wenn das gilt, dass dann OP seinen Zentralisator enthält. Auf der anderen Seite, wenn man gewisse Sachen im Zentralisator davon nicht finden kann, dann kann das auch ein Grund sein, zu schließen, dass das schon die ganze Fitting-Gruppe sein muss. Einfach deshalb, weil die Fitting-Gruppe nilpotent ist und in dem Moment, wo da andere Primzahlen rumlaufen, muss man die dann sehen. Und zwar auch im Zentralisator von solchen Bestandteilen. Das ist also ein bisschen die Idee, in die andere Richtung zu argumentieren. Wir wissen, dass der Zentralisator in G von OP von H. Was tut der? Na, der zentralisiert das und alles, was drin ist, insbesondere OP von G. Aber OP von G ist F von G, enthält also seinen Zentralisator, denn G ist auflösbar. Ups, Zentralisator. So, jetzt war ich schon einen Schritt zu weit. Das liegt in OP von G. Grund habe ich gerade gesagt. Und OP von G liegt hier drin und deswegen in OP von H. Und jetzt gucken wir mal kurz, was wäre los, wenn es noch was gäbe in der Fitting-Gruppe von H außerhalb von OP von H? Zunächst mal ist H auflösbar, das heißt, wir müssen uns keine Sorgen um Komponenten machen. Wenn überhaupt, können da jetzt noch andere Primzahlen eine Rolle spielen. Angenommen, es gäbe noch so ein OQ. Dieses OQ müsste OP von H zentralisieren, denn die Fitting-Gruppe ist nilpotent, müsste dann also hier reinrutschen und das geht schlecht. Eine Q-Gruppe, die gleichzeitig eine P-Gruppe ist, ist trivial, wenn hier verschiedene Primzahlen sind. Das heißt, so folgt, dass F von H gleich OP von H ist. Das ist die eine Voraussetzung. Was haben wir noch? Ungerade Ordnung hatten wir noch, das ist klar. H ist eine Untergruppe von G. Und dann brauchte man noch, dass der Zentralisator von dem, was wir hier W genannt haben, das OP ist. Muss ich kurz überlegen. Gut, wir brauchen den Zentralisator von B in H. Und die eine Richtung ist klar, OP von H zentralisiert natürlich W, denn das kommt ja hier aus dem Zentrum. Das heißt, die Richtung ist klar, wir brauchen nur die andere Richtung. Das reicht also das. Und ich glaube, dass ich kein Argument davon habe, dann müssen wir aber noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Gucken wir uns nochmal die Untergruppe A an, die wir uns hergenommen haben. Irgendwo steht sie noch. Die war ja elementararisch und maximal mit dieser Eigenschaft. Die liegt in H. Warum? Na, weil A natürlich jede Untergruppe normalisiert. A ist ja arisch. Und A normalisiert auch jeden Normalteil davon G. Deswegen normalisiert A das und liegt deswegen in H. Da A in H liegt, ist A jetzt auch ordnungsmaximal elementararisch in H und es ist eine P-Untergruppe, liegt also in einer P-Südorf-Untergruppe von H, zusammen mit OP von H. Es ist also A mal OP von H in einer P-Südorf-Untergruppe, die ich T0 nennen möchte, enthalten und jede P-Südorf-Untergruppe von H liegt in irgendeiner von G. heißt, jetzt wählen wir noch. Und wir wählen T0 in T. T soll eine Pendulum-Konjugation G sein. So, warum mache ich das alles? Naja, weil die Pendulum-Konjugation G die sind, von denen wir wissen, dass da OP von G drin liegt und noch andere Dinge. A liegt, hatte ich schon gesagt, A setzt auch ordnungsmaximal in T0. Das ist wichtig, weil wir jetzt ja das Lemma 8.3 anwenden wollen auf H. Das heißt, die Situation ist jetzt ja nicht nur, dass wir die Eigenschaften 1, 2, 3 dort zeigen wollen, sondern wir wollen ja auch eine Sylow-Untergruppe von H nehmen und eine ordnungsmaximale elementarwerte Gruppe davon. Und dass A sich gerade als Kandidatin qualifiziert. A ist ordnungsmaximal elementarabelisch in T0. Das heißt, dass wir eine Chance haben, all diese Voraussetzungen von dem Hilfssatz hinzukriegen. Und jetzt fehlt tatsächlich nur noch diese eine Inklusion. Ich brauche nur noch Zentralisation von W in H liegt in OP. Okay, wir überlegen mal. Das Argument ist so ähnlich wie vorhin, denke ich. Das Zentrum von T zentralisiert alles, was in T liegt, insbesondere T0. Und alles, was in T0 liegt, insbesondere dieses Zeug. Das heißt also, A mal OP von H wird vom Zentrum von T zentralisiert. Alles, was OP von H zentralisiert, liegt da drin, deswegen liegt das Zentrum von T in OP von H. Das Zentrum von T zentralisiert A mal OP von H, weil es da drin liegt. Zentralisiert also OP von H, liegt also mit der Gleichung von da oben in OP von H. Warum möchte ich das wissen? Weil es jetzt im Zentrum von OP von H liegt und das heißt Omega 1 im Zentrum von T liegt in W. Und das ist eine Untergruppe, die konjugiert ist zu V, mit dem wir angefangen haben. V war Omega 1 vom Zentrum von S. S war eine Pesylow-Untergruppe von G, T ist auch eine. Die sind alle konjugiert. Das heißt, alles, was für den einen Zentralisator gilt, gilt auch für den anderen. Dieses Omega 1 vom Zentrum von T verhält sich genauso wie V. Der Zentralisator davon ist also eine P-Gruppe. T, S konjugiert sind. Ist der Zentralisator von Omega 1 vom Zentrum von T, den ganz G sogar, eine P-Gruppe. Also ist der Zentralisator von W eine P-Gruppe, denn der Zentralisator von W liegt im Zentralisator davon. Ich liege das in OP von H, denn es ist ein Normalteil. W ist normal in H, sogar charakteristisch. Der Zentralisator eines Normalteilers ist selbst ein Normalteiler. Jetzt ist es noch eine P-Gruppe, ist also ein P-Normalteiler und liegt deswegen, so wie ich das behauptet habe, in OP von H. Und jetzt haben wir, glaube ich, wirklich alle Zutaten zusammen. Wir haben eine Sylow-Untergruppe, wir haben so eine elementarabelsche ordnungsmaximale Untergruppe, wir haben das ganze andere Zeug, ungerade Ordnung, Fitting-Gruppe, Zentralisator-Eigenschaft. Und jetzt kommt das Lemma und sagt etwas über A. Ich wische erstmal und dann schreibe ich hin, was wir jetzt rausgefunden haben. Für das Lemma, denn jetzt geht es ja nicht um A quer, sondern es geht um A, ich sag mal Schlange, wenn Schlange der Übergang von H in die Faktorgruppe ist, Modulo OP von H. Ist H eine Schlange, definiert als H Modulo OP von H, und das mache ich nur jetzt für den Augenblick, für die Klarheit, dann bleibt zu zeigen, die Ordnung von einer Schlange ist kleiner gleich p. Dann kann man den Hilfssatz anwenden. Und da erinnern wir uns nochmal kurz: b kam aus a und hatte b kam aus a. Der Index der Bilder, also des Bildes von b im Bild von a, ist p. Dann kann der Index, ich muss mal kurz überlegen, das geht ja alles in der Faktorgruppe. Ja. Dann muss jetzt der Index von B in A auch P sein, wenn er, also größer kann er nicht sein und wenn er noch, nee, genau, kleiner kann er auch nicht sein. Worauf ich hinaus möchte ist, ich möchte darauf hinaus, dass B im OP von H liegt. Woher kam das nochmal? Ah, genau. H war der Normalisator von B mal OP von G. Und irgendwo dort steht es auch, genau. B mal OP von G liegt im OP von H. Eigentlich reicht mir das als Info. Das ist B im OP von H. Und das reicht mir schon, um zu sagen, dass der... Genau, ich brauche gar nicht mehr. Ich brauche nur, das liegt im OP von H. Und das heißt, wenn ich jetzt in das Bild gehe, dann ist das Bild, A Schlange, in dieser Faktorgruppe, das könnte 1 sein. Es könnte sein, dass A in OP von H liegt. Oder halt nicht. Aber aufgrund des Indexes kann dann höchstens die Ordnung P rauskommen. Denn wir haben ja so eine Untergruppe, so eine große Untergruppe B, die in dem, was rausfaktorisiert, drin liegt. Das bedeutet jetzt, dass der Hilfssatz anwendbar ist, dass dieses Lemma 8.3 und uns sagt, naja, vielleicht war es doch schon so, dass A quer gleich 1 ist. Tatsächlich muss das so sein, denn wir haben ja im Beweis gesehen, dass wenn es genau P rausguckt, dass wir dann zu einem Widerspruch kommen. Mit Lemma 8.3 angewandt auf H. Ja, jetzt sozusagen A Schlange von Ordnung 1 oder anders gesagt A liegt im OP von H. Wir haben jetzt die ganze Situation nach H rein transportiert und dementsprechend haben wir jetzt eine Aussage über OP von H. Es ist jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig klar, warum uns das was nützt. Also warum die Untergruppe H an der Stelle der Schlüssel ist, um weiterzukommen. Das wird aber gleich deutlich, wenn wir mal wieder geschickt mit Kommutatoren rumrechnen. Wir dürfen das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Da oben steht, wir wollen zeigen, dass irgend so ein Kommutator 1 ist und H ist ein wichtiges Hilfsmittel dafür. Wir sehen jetzt warum. Was ist, wenn ich den Kommutator berechne von A mit dem Zentralisator in Q von B? Okay. A liegt in OP von H, merken wir uns. Das heißt, wir landen in, irgendwie in OP von H. Das hier. Und wo liegt das? Na, wir sind im Zentralisator von B. Das Bild davon liegt in dem Bild, also in H geschnitten Q. Das heißt, wir landen hier im Kommutator von A mit H geschnitten Q. Hier habe ich jetzt nur benutzt, ganz da oben, was da noch steht, der Zentralisator von B quer in Q quer liegt im Bild von H geschnitten Q. Das heißt, da kommt jetzt das raus. Das wird ja höchstens, das volle O-Bild wird ja höchstens größer. So, was weiß ich jetzt? Jetzt bin ich hier in H geschnitten Q, das ist eine P, modulo OP von G, ist das eine P-Gruppe. Sehen wir gleich. Es liegt jedenfalls in H und normalisiert deswegen OP von H und A liegt da drin. Deswegen ist das, was hier rauskommt, enthalten einerseits in OP von H, denn da liegt A drin und das hier normalisiert OP von H. Und gleichzeitig müssen wir aber auch in Q landen. Warum müssen wir in Q landen? Naja, hier sind wir in Q und Q war ja das volle Urbild von irgendwas, von irgendeinem Normalteiler, ist also ein Normalteiler in G und A liegt in G und normalisiert wie ein Normalteiler. Das ist also ganz elementar, was wir gemacht haben. Und jetzt kommt der Clou. P-Gruppe geschnitten mit etwas, was modulo OP von G eine P-Gruppe ist. Das heißt, wir müssen jetzt hier innerhalb von Q in diesem P-Normalteiler landen, in OP von G. Und jetzt transportieren wir alles in die Faktorgruppe. Was ist, wenn ich jetzt alles in die Faktorgruppe, in die ursprüngliche Faktorgruppe, die quer transportiere? Jetzt bedeutet das, was H uns genützt hat. Wir sind jetzt nämlich auf einmal mit diesem Kommutator hier gelandet, das heißt in der Faktorgruppe mit dem Kommutator 1. Mit dem Erzeugungssatz zentralisiert A quer jetzt Q quer. Das, was da erzeugt wurde, habe ich vorhin angeschrieben. So sind wir aber auf die Idee gekommen, das so zu machen. Also hier oben folgt A quer hoch quer gleich 1. Das heißt also, A quer zentralisiert Q quer. Wir haben uns aber klar gemacht, dass Q quer in G quer seinen eigenen Zentralisator enthält, denn Q quer enthält die Fitting-Gruppe. Das heißt, wir haben jetzt A quer liegt im Zentralisator von Q quer, liegt in Q quer und das ist ganz schlecht. A quer ist eine P-Gruppe, Q quer ist eine P-Gruppe und das ist dann ein, das bedeutet, dass A quer gleich 1 sein muss. Was war A quer nochmal? A quer war A mal OP von G und OP von G. Wenn das 1 ist, dann liegt A in OP von G drin. Wir haben A aber so gewählt, dass es nicht in OP von G liegt. Deswegen ist das ein Widerspruch und der kam daher, dass wir angenommen haben, dass man überhaupt so ein A wählen kann. Wir haben jetzt gesehen, es geht gar nicht. Und das war ziemlich verwickelt. Die Idee, wie man zum Erzeugungssatz kommt, die geht vielleicht noch. Da schließt man einfach nur aus, dass das A zu klein ist in seiner Wirkung auf Q, Q quer. Aber danach muss man dann doch noch ganz schön arbeiten, um zu sehen, was der Erzeugungssatz einem da bringt. Das ist aber typisch. Das ist typisch für teilerfremde Operationenargumente. Manchmal hat man Glück, dass die erste Kombination von Gruppen schon das gewünschte Ergebnis bringt, aber häufig ist es so, dass man in mehreren Schichten arbeiten muss, bis man ans Ziel kommt. Und das war ich so. Gut, es ist 20 nach 10. Ich schlage vor, dass wir eine Lagebesprechung haben oder machen. Das nächste Lemma ist nämlich ein bisschen kürzer als die Resultate davor und es ist auch nicht auf dieselbe Weise technisch. Das ist der Grund, warum ich das gerne heute noch machen würde. Ein weiterer Grund ist, dass wir in der Übung jetzt gerade nicht so viel Zeit brauchen, weil vieles gut lief und das bisschen, was nicht gut lief, das kann ich hier selber schnell besprechen mit Ihnen. Nächste Woche bin ich nicht da, die Vorlesung wird vertreten und ich möchte ehrlich gesagt der Person, die mich vertritt, wahrscheinlich Imke, nicht zumuten, ganz viel von diesem technischen Hilfszeug zu machen. Davon möchte ich möglichst viel selbst machen und dann meiner Vertretung lieber angenehme Dinge zurücklassen. Dann weine ich zwar ein bisschen, weil ich natürlich selber den Pioch-Alpha-Cook-Beta-Satz machen will, aber man kann nicht alles haben. Gut, vor diesem Hintergrund, wer ist nicht damit einverstanden, dass wir nach einer kurzen Pause tatsächlich noch ein Stück Vorlesung weitermachen, so ich denke mal höchstens eine halbe Stunde, das sollte reichen. Wer ist nicht damit einverstanden? Okay, dann kommt jetzt die nächste Entscheidung, Pause jetzt oder jetzt eine halbe Stunde und dann Pause vor der Übung. Wer möchte jetzt eine Pause machen? Oh, okay. Das ist ja toll, dass die alle noch so frisch und motiviert sind. Danke. Dann kurz durchschnaufen. Ich wische ganz in Ruhe alles und dann machen wir das Lemma, was ich immer gern das Matsuyama-Lemma nenne. Meine Überraschung soll bitte nicht negativ rüberkommen. Ich war nur überrascht nach diesem ganzen technischen Zeug, dass Sie jetzt nicht völlig erschlagen da sitzen. Das spricht sehr für Sie. Darf ich da oben gehen wischen? Hat jemand was dagegen? Das nächste Lämmer fühlt sich ganz anders an. Das ist eine andere Argumentationslinie, die dahinter steht. Sie merken, wir spielen die ganze Zeit mit P-Untergruppen rum und wo irgendwas liegt und ob irgendwas normal ist und so weiter. Und das nächste Lämmer fügt sich da ein. In den Gruppen, die wir später betrachten, gibt es ja nur zwei Primzahlen. Und dass dann Untergruppen, die zu diesen Primzahlen gehören, interessant sind und dass man guckt, wie die sich zueinander verhalten, das liegt, glaube ich, auf der Hand. Wir sammeln da jetzt einfach Argumente. Matsuyama-Lemma heißt das nächste Resultat deshalb, weil da ein Argument eingefangen wird, das wir später benutzen. Und historisch geht das darauf zurück, dass der Pioch-Alpha-Cook-Beta-Satz sozusagen in mehreren Teilen gewiesen wurde, nachdem es ja schon längere Zeit einen charaktertheoretischen Beweis gab. Ging es dann los mit gruppentheoretischen Argumenten und da gab es einmal eine Arbeit von Goldschmidt, dann eine Arbeit von Matsuyama und eine Arbeit von Bender. Und Bender schreibt selbst, eigentlich ging es ihm darum, den fehlenden Fall zu machen, wo die Primzahl 2 vorkommt. Der ungerade Fall war vorher schon erledigt worden. Aber da sein Argument allgemein gilt, ist das auch allgemein formuliert. Und das, was ich mache, das folgt auch, zumindest philosophisch, stark dem, was Bender gemacht hat. Man sieht aber, dass so gewisse Argumente in allen Ansätzen vorkommen. Und wer sich das alles näher anschauen möchte, der kann in den entsprechenden Arbeiten gucken, der oder die, und mich auch gerne fragen, oder in Melanies sehr schöne Bachelorarbeit gucken. Melanie hat nämlich aufgearbeitet, nicht nur, wie es charaktertheoretisch läuft, sondern auch, wie historisch der Beweis gruppentheoretisch lief. Und das ist ein bisschen anders, als ich es hier präsentiere. Okay, zu Jan. Diesmal haben wir zwei Untergruppen und wir fixieren eine Primzahl. Wir machen über G ansonsten keine weiteren Voraussetzungen, nichts mit der Ordnung oder Auflösbarkeit oder gar nichts. Sein A und B und nur eine Voraussetzung, aber wir werden sehen, dass dies in sich hat. Es gilt Stern für jedes G ans G am besten gleich. Jedes G ans G. Und ich mache nur eine Zeichen dafür, einmal Stern, so werde ich das dann immer zitieren. Ich mache Folgendes. Ich bilde Konjugierte von A unter irgendwas. In dem Fall nehme ich mir hier dieses Gias G. Also, jetzt habe ich also da so ein konjugiertes von A. Dann werfe ich alle Elemente aus B drauf und bilde davon das als Folgendes. Also erst fixiere ich ein konjugiertes mit dem G, dann bilde ich alle Konjugierten davon unter B und betrachte das als Zeugnis davon. Das ist eine möglicherweise sehr wilde Untergruppe von G. Es gibt keinen Grund, warum es nicht die ganze Gruppe sein sollte. Und hier kommen unsere Voraussetzungen ins Spiel. Wir setzen voraus, dass das eine P-Gruppe ist. Wir kommen später in so eine Situation. Das kommt, wenn man weiß, wann man dahin arbeitet, kommt das nicht so überraschend, aber ansonsten, ja, dann. Auf einmal ist es da, auf einmal hat man solche Gruppen in der Hand. Und dann hat man folgende Konsequenz. Jetzt gibt es eine P-Sylon-Untergruppe S von G mit folgender Eigenschaft. Wenn ich mir nur die Konjugierten von A angucke, die in S liegen, dann erzeugen die eine Untergruppe, die von B normalisiert wird. Das ist alles sehr schräg. Und das A mit P-Gruppe ist, das kommt hier raus, aus dieser Voraussetzung Stern. Deswegen ergibt es überhaupt Sinn, sich das alles so zusammenzusuchen. Aber erstmal sieht es sehr verwickelt aus. Das Erzeugnis der Konjugierten von A, die in S liegen, wird, wenn S geeignet gewählt ist, von B normalisiert. Das ist nämlich ein Beweis, den ich jedes Mal ein bisschen anders mache. Ich bin nie damit zufrieden. Ich bin gespannt, ob ich diesmal halbwegs zufrieden damit bin, wie ich den organisiere. Man kann den einfach auf so viele verschiedene Arten aufziehen und eigentlich gibt es immer irgendwo einen Weg in der Argumentation, den ich doof finde. Aber wir werden sehen, wie es heute ist. Beginnen wir damit, dass wir die Voraussetzung Stern ein bisschen näher angucken. Ich habe ja schon gesagt, da steht irgendein so Erzeugnis von Konjugierten von A, das eine P-Gruppe ist. Jetzt kann man sich ja mal speziell G gleich 1 angucken. Wenn ich einfach nur Konjugierte von A unter B nehme, dann soll da eine P-Gruppe rauskommen. A muss selbst eine P-Gruppe sein. Ansonsten funktioniert das nicht. Und die Voraussetzung Stern sagt, dass es eine P-Untergruppe gibt von G, die von Konjugierten von A erzeugt wird. Jedes solche Erzeugnis ist ein Beispiel und es gibt auch ein nicht triviales solches Beispiel. Ich habe es gerade gesagt, man nimmt einfach A selber. A und die Konjugierten davon unter B. Erzeugnis davon ist sicherlich eine P-Gruppe, die ein Beispiel ist für die Situation, die ich gerade genannt habe. G hat P-Untergruppen, die von Konjugierten von A erzeugt werden. Beispiel, das Erzeugnis, was ich gerade beschrieben habe, und hier benutze ich Stern. Und ich kann das noch verstärken, es gibt solche P-Untergruppen, und zwar auch noch so, dass die von B normalisiert werden. Denn das, was hier steht, wird natürlich von B normalisiert. Ich habe ja schon alle Konjugierten unter B da mir reingeschnappt. Also kann ich sogar sagen, G hat P-Untergruppen, die von Konjugierten von A erzeugt werden und von B normalisiert werden. Und warum formuliere ich das so? Na, weil wir uns irgendwie ranpirschen wollen an das, was wir da zeigen sollen. Wir sollen ja zeigen, dass es da so eine Untergruppe gibt, eine P-Untergruppe, alles da liegt in S, das heißt, es muss eine P-Untergruppe sein, die von Konjugierten von A erzeugt wird und von B normalisiert wird. Sowas wollen wir finden. Das einzig Besondere daran ist, dass wir das einfangen wollen mit Hilfe einer vorgegebenen P-Sylon-Untergruppe. Davon haben wir jetzt noch nichts gesehen, aber wir wissen zumindest, dass es kein komplett unrealistisches Unterfangen ist, sowas zu versuchen. G hat solche P-Untergruppen. Jetzt nehmen wir uns also eine her, die so groß wie möglich ist bezüglich Inklusion. Und dann machen wir uns gleich klar, was da für Konsequenzen daraus folgen. Und mit der Hilfe, also mit Hilfe einer so gewählten solchen P-Untergruppe, wollen wir dann ein solches S basteln, was das erfüllt, was da steht. Sei jetzt P eine solche P-Untergruppe von G und sei P bezüglich Inklusion maximal. Insbesondere wird P jetzt also von Konjugierten von A erzeugt. Das Erzeugnis ist B-invariant. Und da P selbst diese P-Gruppe ist, müssen all diese Konjugierten von A jetzt da drin liegen. Und das heißt, wir können das in folgender Weise hinschreiben. P ist, ich hoffe, dass das stimmt, was ich da jetzt hinschreibe. P wird erzeugt, doch ich glaube, das ist einfach nur das, was ich gerade gesagt habe. P wird erzeugt von Konjugierten von A. Die in P. Also dieses eine solche P-Untergruppe, es ist halt eine, die von Konjugierten von A erzeugt werden und von, ja, die wird von Konjugierten von A erzeugt. Die liegen alle in P, weil, ja, weil P als dieses Erzeugnis definiert ist. Und wenn das größer wäre, hätte ich das P am Anfang größer wählen können. Das heißt, so kommt das zustande. Jetzt möchte ich zeigen, dass P selber eine Pesylo-Untergruppe ist. Pesylo-Untergruppe, damit bin ich fertig. Zu zeigen es. Denn dieses eine solche P-Untergruppe heißt ja, die wird von B normalisiert. Das steht da oben. Zu zeigen, P ist eine Pesylo-Untergruppe von B. Da B im Normalisator von P ist, sind wir dann fertig. Denn B liegt im Normalisator von P, heißt B normalisiert das und das heißt dann genau das, was da oben steht. So ein Ding, was von B normalisiert wird. Okay. Und hier ist die Philosophie des Beweises. P ist eine wir legen P in eine Pesylow-Untergruppe rein und benutzen dann, dass P-Gruppen nilpotent sind. In nilpotenten Gruppen ist jede Untergruppe ein Subnormalteiler. Solange die Gruppe nicht alles ist, wird der Normalisator immer größer, dann kriegt man so eine Subnormalreihe. Und diese Idee möchte ich jetzt benutzen. Ich möchte also P in eine Pesylow-Untergruppe S reinlegen, mir dann überlegen, ich komme mit einer Subnormalreihe von P nach S hoch und dann gehe ich quasi in Gedanken jeden Schritt durch und überlege mir immer, was passiert mit diesem Erzeugnis, wenn ich das konjugiere mit Elementen aus dieser nächstgrößeren P-Gruppe, bleibt es invariant, wird es größer, was passiert? Das ist die Philosophie. Dafür, um das ausdrücken zu können und um zu sehen, was die Maximalität von P macht, möchte ich jetzt diese Art Untergruppe hier definieren für alle P-Untergruppen in einer festen P-Sylow-Untergruppe. Das heißt, das ist ein Spezialfall. Für die ganze Sylow-Untergruppe kann man es auch machen, das ist auch ein Spezialfall, aber insbesondere für alles, was dazwischen. Daher kommt die nächste Notation. Seien P enthalten in einer Sylow-Untergruppe S von G und sei jetzt für alle Untergruppen, ich sag mal T, für alle Untergruppen T von S, sei, ich nehme mal die Menge dieser Dinger hier. Das heißt, Skript M, T soll definiert sein als Menge aller Konjugierten von A mit der Eigenschaft, dass die in T drin liegen. Das heißt, diese Menge, die hier steht, ist sozusagen das MP und wir wissen, MP erzeugt P. Mit dieser neuen Notation. Und alles, was wir hier sehen, all diese Mengen, werden immer enthalten sein in Skript M für S. Denn alles, was in so einer Untergruppe liegt, liegt immer insbesondere in S drin, solange wir da Untergruppen aus S nennen. So, was sagt mein gelber Zettel? Wie wollte ich das machen? Ich möchte diese Idee benutzen, dass P subnormal in S ist. Das heißt, ich kann mir jetzt hier so eine subnormale Reihe schreiben. Und ich kletter immer ein Stück weiter und immer wenn ich ein Stück weiter klettere, bekomme ich etwas, worin P normal ist. Dann kletter ich weiter, dann kriege ich was, worin das normal ist und so. Und das heißt, man könnte es wahrscheinlich als Induktionsargument hinschreiben. Ich möchte mich jetzt erstmal nur auf den Fall konzentrieren, wo wir hier die nächste Stufe hochklettern. Hier steht so ein T, in dem P normal ist, das aus dieser Subnormalreihe kommt. Und mir ist jetzt gerade egal, ob das für eine S ist oder irgendwo davor. Und ich gucke erstmal nur, was das macht. Nur das. Sei also P normal T, T eine Untergruppe von S. Und wir schauen mal, was da in dieser Situation passiert. T normalisiert P. Was macht T mit den Leuten aus NP? Das ist ja quasi das hier. Was ist, wenn ich jetzt hier auf diese Elemente nochmal irgendwas aus T loslasse? Dann steht hier halt A hoch B mal so ein kleines T. Das kommt immer noch aus G, das Produkt. G mal T. Und was ist hiermit los? Naja, A hoch G kommt aus P und das kleine T normalisiert P, das heißt, das neue Konjugierte muss immer noch unter P liegen. Das heißt also, dass allein dadurch, dass T P normalisiert, auch diese Menge hier invariant gelassen werden muss. Ich schreibe das einmal hin. Seit T aus T. Für alle G aus G folgt aus A hoch G enthalten P. In P dann auch A hoch G mal T enthalten in P. Warum? Ja, weil T zwar dieses A hoch G noch wegbewegen darf, aber man darf nicht aus P rausfliegen, denn P wird von dem kleinen T invariant gelassen. Also wird die Menge MP von T invariant gelassen. Im Sinne von, die Elemente da drin können zwar noch permutiert werden bei Konjugation, aber ansonsten bleibt diese Menge da stabil. T normalisiert jetzt also diese Menge und damit auch, ja gut, das Erzeugnis ist klar, das ist ja P. Und jetzt möchte ich darauf hinaus, dass dann die Menge MT schon auch P erzeugen muss. Das kann jetzt nichts Größeres sein. Wie kommt das jetzt raus? Sei G aus G und wie lande ich in der Menge MT? Na, da brauche ich so ein Konjugiertes, was in T liegt. Sei G aus G und A aus G enthalten T. Naja, da liegt A hoch B in T, lässt also die Menge MP invariant. Jetzt also A hoch B im Normalisator. Ich schreibe mal, damit man es deutlicher sieht, vom Erzeugnis dieser Menge MP. Was ist mit B los? Na, wir haben hier gesagt, B normalisiert P. Das heißt, B normalisiert auch dieses Erzeugnis. Und das brauchen wir nur als Erinnerung. Und G ist immer noch fest. Eine P-Gruppe. Und zwar nicht irgendwo, dass es eine P-Gruppe ist, das ist Stern. Aber die liegt jetzt im Normalisator von G. Also nochmal. Das hier kommt aus dem Normalisator von P. B kommt aus dem Normalisator von P. Jetzt habe ich hier sowas gebastelt aus diesen ganzen Leuten und dann ist es auch ein Normalisator von P. Aber mit Sternen ist es eine P-Gruppe. Jetzt haben wir P so gewählt, dass das möglichst groß ist mit der Eigenschaft, dass da sowas eine P-Gruppe erzeugt, die auch noch B-invariant ist. Und das heißt, in Wirklichkeit muss das Erzeugnis von all diesen A und Bs schon wieder P selber gewesen sein. Ansonsten hätten wir P von Anfang an größer wählen können. Nach Wahl von P folgt daraus, wenn ich das jetzt für alle G mache, sodass A und P in T liegt, dann folgt daraus, dass das Erzeugnis von der Menge, die ich an P, nämlich von diesem MT, gleich P ist. Dann ist aber T gleich P, denn diese Erzeugnisse sind gleich, wenn die entsprechenden Untergruppen da unten gleich sind. Und eine Gruppe kann nur dann, also ich hätte ja für T zum Beispiel den Normalisator von P in S nehmen können. Und wenn P nicht ganz S ist, muss der größer werden. Aber da unten steht, es wird nicht größer. Und das heißt, P ist in Wirklichkeit schon S und wir sind fertig. Dann braucht man nur dieses Argument mit dem Invariant lassen und das finde ich nicht so schön. Ich finde, das geht. Aber ich glaube, man kann es immer noch, noch ein bisschen eleganter machen, noch ein bisschen schön. Das war das Matsuyama dann. Ich freue mich schon drauf, wenn wir dann, naja, wir machen das nächste Woche nicht zusammen leider, sondern dann erst in 2 Wochen. Aber ich freue mich schon drauf, wenn wir dann da also mitten in diesem riesen Beweis stecken. Natürlich mit einer klaren Strategie, mit Schritten. Wir wissen immer, wo wir sind hoffentlich. Und ich werde immer wieder Bezüge herstellen. Jetzt sind wir gerade da, jetzt sind wir gerade da. Und wir manövrieren uns dann immer wieder in so ganz kleinteilige technische Situationen rein, wo man denkt, wo zur Hölle soll da jetzt was rauskommen? Oder wo ist der Widerspruch? Und dann kommt immer eins unserer kleinen speziellen Hilfsresultate um die Ecke und sagt, ja, das geht nicht, weil, und das geht nicht, weil, und da weiß man das, und dann kommt der Satz von Bea und macht da noch irgendwas Tolles. Und so löst sich nach und nach alles auf. Das ist der Plan. Was für Fragen haben Sie? Ich sehe gerade keine. Dann haben wir uns jetzt aber wirklich eine Pause verdient. Vielen Dank.